RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen zum Unterhaltungsprogramm. Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 28. Juni 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun Nononursia, Pujastuti und Handarung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Und dann hören Sie die Schlagzeilen. Die indonesische Regierung erörtert die Geiselnahme der indonesischen Bürger in den Philippinen. Ministerium für Energie und Mineralvorkommen verbietet keinen Kohlenexport in die Philippinen. Militärische Einrichtungen und Kriegsschiffe auf Natuna müssen das sein. Indonesien wird Gastgeber für den Kongress der Verfassungsgerichte aus ganz Asien. Die Investitionsvermarktungstour vom BKPM-Leiter in den USA. Die Provinzpolizei West Kalimantan steigert die Patrouillen in den Gewässern. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der koordinierende indonesische Minister für Politik, Recht und Sicherheit Luhut Binsar Panjaitan traf sich mit dem Vizepräsidenten Yusuf Kala getroffen, um die Geiselnahme der indonesischen Seminar in den Philippinen zu erörtern. Nach dem Treffen sagte Luhut Panjaitan gestern in Jakarta, dass die indonesische Regierung von verschiedenen Interessen als Geisel nicht genommen werden wolle. Zurzeit bemühe sich die Regierung darum, die Geisel freizulassen. Des Weiteren sagte der Vizevorsitzende der Kommission für Verteidigung, Außenpolitik und Kommunikation des indonesischen Parlaments, TB Hasanuddin, dass Indonesien die Sicherung im indonesischen Meer, das mit den Philippinen angrenzt, intensivieren solle, nachdem die wiederholte Geiselnahme der indonesischen Bürger von der bewaffneten Gruppe in den Philippinen passiert. Demzufolge sei die Sicherung sehr wichtig, da im Jahr 2016 viele Seminar aus Indonesien von der bewaffneten Gruppe im Sulu-Gewässer in den Südphilippinen als Geisel genommen werden. Die Handelsseeräute dort sei auch noch nicht ordentlich. Deshalb soll die gemeinsame Patrouille von Indonesien und den Philippinen intensiviert werden, um eine sichere Lage dort zu realisieren. Es sei besser, wenn Indonesien eine Verhandlung mit den Philippinen durchführen würde, um zur gemeinsamen Patrouillen einzuladen. Das indonesische Ministerium für Energie und Mineralvorkommen verbietet nicht den Export der Kohle in die Philippinen, nachdem sie die Seeräuberei des indonesischen Kohlenfrachters von der bewaffneten Gruppe Abu Sayyaf ereignet. Wie der Generaldirektor für Mineralien und Kohle des sogenannten Ministeriums, Bambang Gatot Aryono, gestern in Jakarta sagte, habe das indonesische Außenministerium den Stopp zum Kohlenexport in die Philippinen vorgeschlagen. Das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen kann aber nicht den Vorschlag befolgen, da der Kaufvertrag der Kohle schon unterzeichnet worden ist. Infolge werde der Stopp zum Kohlenexport in die Philippinen vom Beschluss zur Entschädigung aller unterzeichneten Kaufverträge noch nicht befolgt. Er sagte, That's weiter, dass der Kohlenexport in die Philippinen weiter fortgesetzt werde, aber der Fracht solle das gefährliche Gewässer am Grenzgebiet in zwischen Indonesien und den Philippinen nicht vorbeifahren. Das Wichtigste sei, dass die Sicherung im Gewässer intensiviert werden müsse. Der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, sagte, dass Präsident Joko Widodo TNI anweise, auf der Inselgruppe Natuna einen Militärstützpunkt zu bauen. Präsident Joko Widodo zufolge gebe die indonesische Regierung den Bau der Militärstützpunkte in einigen Regionen wie Natuna, Morotai, Biak und Saumlaki Selaru den Vorrang. General Gatot Nurmantio erklärte am Montag im TNI-Hauptquartier in Cilangkap, Ostjakarta, dass der Bau der Militärstützpunkte am Ende 2016 beginne. Im Jahr 2017 müsse die Entwicklung des Baues der Militärstützpunkte in diesen Regionen bereits schon da sein. Außerdem muss die Regierung die Hafenbecken aufbauen, in denen die indonesischen Kriegsschiffe vor Anker liegen können, um das indonesische Gewässer zu schützen. Er fügte hinzu, dass die Regierung die Radare vermehren, um das indonesische Territorium in der Nähe der Seegrenzen mit den Nachbarländern zu überwachen. Indonesien wird Gastgeber für den Kongress der Verbandes der Verfassungsgerichte aus ganz Asien werden. Der Kongress wird im August 2016 auf Bali statt. Der Leiter des indonesischen Verfassungsgerichts MK Arief Hidayat brachte gestern im Merdeka Palace in Jakarta nach dem Treffen mit dem Präsidenten Joko Widodo zum Ausdruck, dass Präsident Joko Widodo diesen Kongress öffnen werde. Zurzeit hat Arief Yahya den Präsidenten von dem Verband der Verfassungsgerichte aus ganz Asien noch inne. Seine Amtszeit wird in diesem Jahr enden. Eine der Agenden dieses Kongresses ist deshalb die Wahl des neuen Präsidenten dieses Verbandes. Der Kongress des Asiatischen Verfassungsgerichtsverbandes hat die Werbung und der Schutz für die konstitutionellen Rechte der Staatsangehörigen zum Thema. Bei diesem Kongress werden wir eine Übereinstimmung hervorbringen, die Bali-Deklaration genannt werden werde. Bei diesem Kongress werden wir eine Übereinstimmung hervorbringen, die Bali-Deklaration genannt werden werde, sagte Arief Yahya weiter. Der Leiter der Indonesischen Koordinationsagentur für die Investition BKPM, Frankie Sibarani, begann gestern in den amerikanischen Städten wie San Francisco, Chicago und New York die Investitionsvermarktungstour durchzuführen. Die Vermarktungstour wird in San Francisco beginnen. Als Hauptsprecher hielt Frankie Sibarani einen Vortrag vor den Vertretern von 40 amerikanischen Firmen. Er führte dort auch ein Treffen mit der indonesischen Diaspora durch. In seiner schriftlichen Erklärung am Montag steht es, dass die Investitionsvermarktung in den USA eine der wichtigen Agenden der Regierung ist, um die ausländischen Investitionen anzulocken. Er sagte, dass Investitioninteresse beginne bedeutungsvoll zu wachsen. Er betonte, dass BKPM darum weiter sich bemühe, den Eintritt der amerikanischen Investitionen nach Indonesien zu steigern. Das Direktorat der Wasserschutzpolizei der Provinz West-Kalimantan erhöht die Patrouillenanzahl im Wasser- und Küstengebiet, um den illegalen Warenschmuggel in der Provinz West-Kalimantan zu verhindern. Der Direktor der Wasserschutzpolizei West-Kalimantan, AKBP Badarudin, sagte in Pontianak, dass sein Direktorat 10 Patrouillenschiffe von verschiedenen Typen aufgenommen habe. Im Zufolge seien die Patrouillenfahrten ein routinemäßiges Programm, um die Gewässer Indonesien zu sichern und Verbrechen zu verhindern. Badarudin sagte dazu, die Polizei würde in den Gewässern des Grenzgebiets Paloh im Percik Sambas bis zum isolierten Gebiet in West Kalimantan, wie auch am Fluss von Kapuas und Ketapang, sowie Kayong Utara auf Patrouille gehen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.034,92 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.178,72 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.340 Rupiah. Ununjumeta, Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Stimme Indonesians, des Indonesian Staatsrundfunks RRI World Service Voice of Indonesia, veranstaltet wieder das internationale Quiz 2016 mit der Gwin Premi, eine Reise nach Indonesien. Indonesien, das ist ein wunderbares Land, der größte Inselstaat auf der Welt, wo Sie viele einzigartige Sachen finden können. Ein schönes Inselreich mit seinen Wundern, der Natur- und Kulturvielfalt und mit freundlicher Bevölkerung, die einen unvergesslichen Eindruck zurücklassen kann. Träumen von einem Indonesien-Besuch? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI internationalen Quiz teilnehmen sollten. Sie werden vielleicht Glück haben, um nach Indonesien kostenlos zu reisen und die Schönheit Indonesiens zu genießen. Dafür beantworten Sie folgende Fragen. Erstens, was ist die Hauptstadt des Staates Indonesien? Zweitens, was ist Ihr Lieblingsprogramm? Drittens, schreiben Sie bitte in einem kurzen Bericht, was Sie über die Stimme Indonesiens Voice of Indonesia wissen. Schicken Sie bitte Ihre Antwort mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass, der Nummer des Reisepasses und dem Ablaufdatum oder Date of Expiry Ihres Reisepasses an, vor dem 1. August dieses Jahres. Herzlich willkommen in Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Der False Impfstoff, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das Syndikat des falschen Impfstoffherstellers in Bekasi am Vorort Jakartas wird aufgedeckt. Dies hat die Gesellschaft gestört. Am Mittwochabend, den 2. Juni 2016, haben die indonesischen Polizisten eine Razzia des Luxushauses in Bekasi durchgeführt, in dem der Insasse der falschen Impfstoff produziert hat. Eigentlich ist die schädlichen und gefährlichen Praktiken schon lange gelaufen. Aber dieses Verbrechen ist kürzlich vom indonesischen Kontrollbehörde für Medikament und Essen, BPOM, aufgedeckt worden. Es ist normal, wenn die Gesellschaft die Angst davor hat, da der falsche Impfstoff den Kindern schadet. Die meisten falschen Impfstoffe sind der Impfstoff für die Immunität des Körpers gegen einige Krankheiten wie Tuberkulose, Hepatitis und Masern. Der falsche Impfstoff wird aufgrund der Information der Gesellschaft und der Medien aufgedeckt. Sie informierten über den Tod eines Babys nach der Impfung in einer Klinik. Dann haben die Sicherheitsapparate den Fall ermittelt. Nach der Razzia von den Polizisten wird es erfahren, dass der falsche Impfstoff seit 2003 produziert werde und in ganz Indonesien geliefert werde. Es ist schwer vorstellbar, dass dieser falsche Impfstoff schon lange vertrieben werde. In der Tat gibt es die Kontrollbehörde für Medikament und Essen, BPOM. Sie sollte besser arbeiten, sodass diese solchen Praktiken jahrelang nicht durchgeführt werden könnten. Dieses Ereignis ist eine Warnung für die Regierung und die Gesellschaft, um gemeinsam den Vertrieb des Medikaments und Essens zu kontrollieren. Wenn es eine verdächtige Aktion gäbe, wäre die Gesellschaft bereitwillig, den verantwortlichen Seiten den Fall anzumelden, sodass der Fall bald gelöst werden könnte. Sie sollen darauf nicht lange warten und die Todesopfer nicht hervorrufen. Die Regierung soll durch das Gesundheitsministerium den Effekt der Impfstofffalschung bald bewältigen. Beispielsweise muss das Gesundheitsministerium forschen, welches Gebiet von Falsen im Stoff heimgesucht wird. Wenn es nötig wäre, sollte die Impfung für Kinder wiederholt werden. Die Täter der Impfstofffälschung haben gesagt, dass sie den flüssigen Inhalt der Flasche mit dem Infusion oder Aquades ersetzt haben. Es kann sein, dass der falsche Impfstoff indirekt den Tod hervorrufe. Es ist gewiss, dass der falsche Impfstoff die Immunität gegen die Krankheiten nicht gebe, wie man erwartet. Man kann krank sein und wegen der Krankheit sterben, da man keine Immunität vom Impfstoff gegen die Krankheit hat. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 28. Juni statt. Wir beginnen mit dem 28. Juni 1919 an dem Essen-Friedensvertrag von Versailles gab. Wurde am Ende des Ersten Weltkrieges von den Verbündeten und Deutschland unterzeichnet. Der Friedensvertrag von Versailles wurde bei der Pariser Friedenskonferenz 1919 im Schloss von Versailles von den Mächten der Triple Entente und ihren Verbündeten bis Mai 1919 ausgehandelt. Dieser Vertrag galt seit 10. Januar 1920. Dieser Vertrag wurde während der Pariser Friedenskonferenz im Frühling 1919 formuliert, die von den Führern von vier Ländern dominiert wurde. Sie sind als Big Four bekannt. Die Führer sind David Lloyd George aus Großbritannien, George Clemenceau aus Frankreich, Woodrow Wilson von den USA und Vittorio Orlando aus Italien. Sie werden sichern, dass Deutschland keinen militärischen Angriff mehr durchführt. Bei diesem Friedensvertrag handelt es sich um einige Bestimmungen, die die Erreichung des Zieles garantieren. Wir kommen nun zum 28. Juni 1981, an dem 72 Anhänger der Partei der Islamischen Iranischen Republik gestorben sind. Dazu gehört Ayatollah Dr. Shahid Bahesti, der in jener Zeit als Leiter der iranischen Generalstaatsanwaltschaft tätig war. Sie sind durch die Explosion des Gebäudes des Hauptquartiers dieser Partei gestorben. Dieses Gebäude wurde von Terroristen Mujahidin al-Haq explodiert, die mit den westlichen Ländern konspirierten. Die 71 Todesopfer sind die Persönlichkeiten der Islamischen Revolution des Irans. Der Tod dieser 71 Persönlichkeiten brach der Islamischen Iranischen Republik einen starken Schlag, die erst 2 Jahre gegründet wurde. Durch die große Unterstützung vom iranischen Volk für die Revolution ist die Islamische Republik immer noch existiert, obwohl es viele Terror, einschließlich der Aggression seines Nachbarlandes des Iraks gab. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 28. Juni 2005, an dem die nationale Persönlichkeit Saleh Afif gestorben ist. Saleh Afif war der ehemalige Minister für Förderung der Staatsapparaturen und gleichzeitig der Vizeleiter der Behörde für die nationale Aufbauplanung in der Regierung von Soeharto. vor seinem Tod war er von 1993 bis 1998 als der koordinierende Minister für Finanz, Wirtschaft und Beobachtung des Aufbaus im Wiederaufbaukabinett. In jener Zeit war auch Professor der Fakultät für Wirtschaft an der Universität Indonesien. Saleh Afif wurde am 31. Oktober 1931 in Cirebon, Westjava, geboren und ist am 28. Juni 2005 in Jakarta im Alter von 74 Jahren gestorben. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der technischen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt mit dem Thema Indonesische Stadtbürger werden als Geisel genommen. Zum dritten Mal wurde die Besatzung indonesischer Schiffe zur Geisel von bewaffneten Gruppen auf den Philippinen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi verurteilte die erneute Geiselnahme am 20. Juni. Die Außenministerin sagte am letzten Freitag, den 23. Juni, dass sie Informationen über die Geiselnahme von Seeleuten der Frachtschiffe Toby Charles 001 und Robby 152 bekommen habe. Retno Marsudi fufot, dass diese Geiselnahme am 20. Juni im Irsulu in zwei Phasen stattgefunden habe. 6 von 13 Seeleuten der Charles 001 und Robby 152 seien freigelassen worden. Sie dürfen ihre Seefahrt nach Samarinda aus Kalimantan erweitern. 7 weitere Seeleute wurden aber als Geisel von der Gruppe Abu Sayyaf gefangen genommen. Die Außenministerin Retno Marsudi fufot, dass die indonesische Regierung die philippinische Regierung auffordere, die südphilippinischen Gewässer zu sichern, sodass die Wirtschaftsaktivitäten im Umkreis des Gebietes nicht gestört wurden. Die indonesische Regierung lege ebenso fest, das Moratorium der Lieferung von Kohle in die Philippinen zu verlängern, bis die indonesischen Stadtbürger gesichert wurden, erklärte Retno Marsudi weiter. Der Außenministerin zufolge werde die indonesische Regierung Maßnahmen ergreifen, um die indonesischen Geiseln zu befreien. Die Sicherheit von 7 indonesischen Geiseln sei die Priorität. Retno Marsudi fufot, dass die indonesische Regierung bereit sei, mit der philippinischen Regierung in der Befreiung der Geiseln zusammenzuarbeiten. Die indonesische Regierung werde das Krisenzentrum aktivieren und sich in Verbindung mit den betroffenen Seiten in Indonesien und den Philippinen setzen. Diese Kommunikation bestimme die ergreifenden Maßnahmen zur Befreiung der Geiseln. Inzwischen sagte der Vize-Vorsitzende des indonesischen Parlaments, Agus Hermanto, ihr bedauere die Geiselnahme der indonesischen Stadtbürger durch bewaffnete Gruppen in den Philippinen. Deshalb fordere er die philippinische Regierung auf, ihre internen Fragen bald zu lösen, um die Nachbarländer nicht zu beunruhigen. Inzwischen sagte der Vorsitzende des indonesischen Parlaments, Ade Komarudin, er sei nicht damit einverstanden, wenn man zur Befreiung der Geiseln in Südphilippinen eine militärische Annäherung nutze, da man dafür eine überzeugendere Weise anwenden könne. Laut Ade Komarudin brauche Indonesien eine Zusammenarbeit mit der philippinischen Regierung, um diese Geiselnahme zu lösen. ir zeige sich dabei optimistisch, dass die indonesische Regierung fünf indonesische Geiseln mit ihrer Erfahrung befreien könne. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der Koordinatorin der indonesischen Minister für Politik, Reh und Sicherheit, Luhut Binsar Panjaitan, traf sich mit dem Vizepräsidenten Yusuf Kala getroffen, die Geiselnahme der indonesischen Seemänner in den Philippinen zu erörtern. Nach dem Treffen sagte Luhut Panjaitan gestern in Jakarta, dass die indonesische Regierung von verschiedenen Interessen als Geisel nicht genommen werden wolle. Zurzeit bemühen sich die Regierung darum, die Geisel freizulassen. Des Weiteren sagte der Vizepräsident der Kommission für Verteidigung, Außenpolitik und Kommunikation des indonesischen Parlaments, TB Hasanuddin, dass Indonesien die Sicherung im indonesischen Meer, das mit den Philippinen angrenzt, intensivieren solle, nachdem die wiederholte Geiselnahme der indonesischen Bürger von der bewaffneten Gruppe in den Philippinen passiert. Im Zufolge sei die Sicherung sehr wichtig, da im Jahr 2016 viele Seemänner aus Indonesien von der bewaffneten Gruppe im Sulu Gewässer in den Südphilippinen als Geisel genommen werden. Die Handelsseeräute dort sei auch noch nicht ordentlich. Deshalb soll die gemeinsame Patrouille von Indonesien und den Philippinen intensiviert werden, eine sichere Lage dort zu realisieren. Es sei besser, wenn Indonesien eine Verhandlung mit den Philippinen durchführen würde, zur gemeinsamen Patrouillen einzuladen. Das indonesische Ministerium für Energie und Mineralvorkommen verbietet nicht den Export der Kohle in die Philippinen, nachdem sie die Seeräuberei des indonesischen Kohlenfrachters von der bewaffneten Gruppe Abu Sayyaf ereignet. Wie der Generaldirektor für Mineralien und Kohle des sogenannten Ministeriums, Bambang Gatot Aryono, gestern in Jakarta sagte, habe das indonesische Außenministerium den Stopp zum Kohlenexport in die Philippinen vorgeschlagen. Das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen kann aber nicht den Vorschlag befolgen, da der Kaufvertrag der Kohle schon unterzeichnet worden ist. In Zufolge werde der Stopp zum Kohlenexport in die Philippinen vom Beschluss zur Entschädigung aller unterzeichneten Kaufverträge noch nicht befolgt. Er sagte dazu weiter, dass der Kohlenexport in die Philippinen weiter fortgesetzt werde, aber der Fracht solle das gefährliche Gewässer am Grenzgebiet zwischen Indonesien und den Philippinen nicht vorbeifahren. Das Wichtigste sei, dass die Sicherung im Gewässer intensiviert werden müsse. Der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, sagte, dass Präsident Joko Widodo TNI anweise, auf der Inselgruppe Natuna einen Militärstützpunkt zu bauen. Präsident Joko Widodo zufolge gebe die indonesische Regierung den Bau der Militärstützpunkte in einigen Regionen wie Natuna, Morotai, Biak und Saumlaki Selaru den Vorrang. General Gatot Nurmantio erklärte am Montag im TNI-Hauptquartier in Cilangkap, Ostjakarta, dass der Bau der Militärstützpunkte am Ende 2016 beginne. Im Jahr 2017 müsse die Entwicklung des Baues der Militärstützpunkte in diesen Regionen bereits schon da sein. Außerdem muss die Regierung die Hafenbecken auch bauen, in denen die indonesischen Kriegsschiffe vor Anker liegen können, das indonesische Gewässer zu schützen. Er fügte hinzu, dass die Regierung die Radare vermehren, das indonesische Territorium in der Nähe der Seegrenzen mit den Nachbarländern zu überwachen. Indonesien wird Gastgeber für den Kongress der Verbandes der Verfassungsgerichte aus ganz Asien werden. Der Kongress wird im August 2016 auf Bali statt. Der Leiter des indonesischen Verfassungsgerichts MK Arief Hidayat brachte gestern im Merdeka Palace in Jakarta nach dem Treffen mit dem Präsidenten Joko Widodo zum Ausdruck, dass Präsident Joko Widodo diesen Kongress öffnen werde. Zurzeit hat Arief Yahya den Präsidenten von dem Verband der Verfassungsgerichte aus ganz Asien noch inne. Seine Amtszeit wird in diesem Jahr enden.
Eine der Agenden dieses Kongresses ist deshalb die Wahl des neuen Präsidenten dieses Verbandes. Der Kongress des Asiatischen Verfassungsgerichtsverband hat die Werbung und der Schutz für die konstitutionellen Rechte der Staatsangehörigen zum Thema. Bei diesem Kongress werden wir eine Übereinstimmung hervorbringen, die Bali-Deklaration genannt werden werde. Sagte Arif Yahya weiter. Der Leiter der Indonesischen Koordinationsagentur für die Investition BKPM, Frankie Sibarani, begann gestern in den amerikanischen Städten wie San Francisco, Chicago und New York die Investitionsvermarktungstour durchzuführen. Die Vermarktungstour wird in San Francisco beginnen. Als Hauptsprecher hielt Frankie Sibarani einen Vortrag vor den Vertretern von 40 amerikanischen Firmen. Er führte dort auch ein Treffen mit der indonesischen Diaspora durch. In seiner schriftlichen Erklärung am Montag steht es, dass die Investitionsvermarktung in den USA eine der wichtigen Agenden der Regierung ist, um die ausländischen Investitionen anzulocken. Er sagte, dass Investitioninteresse beginner bedeutungsvoll zu wachsen. Er betonte, dass BKPM darum weiter sich bemühe, den Eintritt der amerikanischen Investitionen nach Indonesien zu steigern. Das Direktorat der Wasserschutzpolizei der Provinz West-Kalimantan erhöht die Patrouillenanzahl im Wasser- und Küstengebiet, um den illegalen Warenschmuggel in der Provinz West-Kalimantan zu verhindern. Der Direktor der Wasserschutzpolizei West-Kalimantan, AKBP Badarudin, sagte in Pontianak, dass sein Direktorat 10 Patrouillenschiffe von verschiedenen Typen aufgenommen habe. Demzufolge seien die Patrouillenfahrten ein routinemäßiges Programm, um die Gewässer Indonesien zu sichern und Verbrechen zu verhindern. Badarudin sagte dazu, die Polizei würde in den Gewässern des Grenzgebiets Paloh im Bezirk Sambas bis zum isolierten Gebiet in West-Kalimantan, wie auch am Fluss von Kapuas und Ketapang, sowie Kayong Utara auf Patrouille gehen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.034,92 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.178,72 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.348 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesien.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Kue, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine religiöse Reise in die Insel Batam, der Inselgruppe Provinz Riau, zu machen. Dort besuchen wir die große Moschee oder Masjid Agung Batam. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream poi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören. Die große Moschee Batam liegt im Gebiet Civic Center. Die Bürger von Batam sind über diese Moschee sehr stolz. Diese Moschee ist eine Einrichtung für die Muslimen auf der Insel Batam ihre religiösen Pflichten zu erfüllen. Diese Moschee ist auch ein repräsentativer Platz, in der die Muslimen verschiedene Aktivitäten nicht nur im Religionsbereich, aber auch im Bildungs-, Sozialkultur- und islamischen Verkündigungsbereich durchführen. Diese Moschee liegt genau neben dem großen Platz oder Alun-Alun Engku Puteri Batam Center. Von dem internationalen Fähre-Terminal Batam Center oder von dem Einkaufszentrum Megamall brauchen Sie nur in die große Moschee Batam zu Fuß zu gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis jetzt ist die große Moschee Batam die Ikone der religiösen Reise auf der Insel Batam. Früher hieß diese Moschee Masjid Raya Batam. Sie wurde von dem Architekt Insinyur Ahmad Nu'man entworfen und im Jahre 1999 gebaut. Die Breite des gesamten Areals dieser Moschee erreicht ca. 75.000 Quadratmeter. Diese Moschee kann 35.000 islamische Gemeinden aufnehmen. Im Juli 2010 setzte das indonesische Religionsministerium den neuen Namen von dieser Moschee und zwar Masjid Agung Batam fest. Liebe Hörerinnen und Hörer, philosophisch ist diese Moschee die Mischung von zwei Grundformen und zwar viereckigem Balken aus dem Körper des Gebäudes und einer gleichseitigen Pyramide aus dem Kopf des Gebäudes. Der viereckige Balken vertritt die feste Einheit. Er zeigt die Funktion der Moschee, um einen starken Glauben zu bilden. Mit dieser Form kann die Moschee mehrere islamische Gemeinden aufnehmen. Die gleichseitige Pyramide eignet sich für ein Gebäude mit viereckigem Balken. Diese Form hat die vertikale Auffassung als ein Symbol für die Beziehung zwischen den Menschen und dem Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, die große Moschee Batam wird mit einer Piazza zum Betten ausgerüstet. Diese Piazza liegt höher als den Eingang. Diese Piazza funktioniert, wenn die Moschee die Muslimen, die in den islamischen Feiertagen Idul Fitri oder Idul Adha an dem gemeinsamen Beten teilnehmen möchten, nicht aufnehmen kann. Sie beten dann in dieser Piazza. In der unteren Seite der Piazza gibt es eine Wasserfontäne, in der die Muslimen die rituelle Waschung vor dem Gebet oder Wudu durchführen. Eine andere wichtige Komponente ist das geschlossene Breezeway. Diese Moschee hat auch einen Turm, der 66 Meter hoch ist. Es ist ein Symbol für die Zahl der Verse im Koran, und zwar 6666. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Bis morgen dann, auf Wiederhören. Thank you. Distinguished Indonesians, this Indonesian Statrumfunks RRI World Service Voice of Indonesia. Veranstaltet wieder das internationale Quiz 2016 mit der Gwin Premi, eine Reise nach Indonesien. Indonesien, das ist ein wunderbares Land, der größte Inselstaat auf der Welt, wo Sie viele einzigartige Sachen finden können. Ein schönes Inselreich mit seinen Wundern, der Natur- und Kulturvielfalt und mit freundlicher Bevölkerung, die einen unvergesslichen Eindruck zurücklassen kann. Träumen von einem Indonesien-Besuch? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI internationalen Quiz teilnehmen sollten. Sie werden vielleicht Glück haben, um nach Indonesien kostenlos zu reisen und die Schönheit Indonesiens zu genießen. Dafür beantworten Sie folgende Fragen. Erstens, was ist die Hauptstadt des Staates Indonesien? Zweitens, was ist Ihr Lieblingsprogramm? Drittens, schreiben Sie bitte in einem kurzen Bericht, was Sie über die Stimme Indonesiens Voice of Indonesia wissen. Schicken Sie bitte Ihre Antwort mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass, der Nummer des Reisepasses und dem Ablaufdatum oder Date of Expiry Ihres Reisepasses an, vor dem 1. August dieses Jahres. Herzlich willkommen in Indonesien.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Persiapan Hari Raya Lebaran oder auf Deutsch die Vorbereitungen für die islamischen Feiertage Lebaran. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen einige indonesische Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts Persiapan Hari Raya Lebaran oder auf Deutsch die Vorbereitungen für die islamischen Feiertage Lebaran zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Die Vorbereitungen. Auf Indonesisch Persiapan. Persiapan. Die Feiertage. Auf Indonesisch Hari Raya. Hari Raya. Noch auf Indonesisch Masih. Masih. 9 Tage auf Indonesisch 9 hari. 9 hari. Heute auf Indonesisch hari ini. Hari ini. Der Markt auf Indonesisch Pasar. Pasar. Kaufen auf Indonesisch membeli. Membeli. Die Zutaten auf Indonesisch bahan-bahan. Bahan-bahan. Backen auf Indonesisch membuat. Soalnya bilang Mahen of Indonesia membuat. Kuchen of Indonesia kue. Käse of Indonesia keju. Mel of Indonesia tepung terigu. Di margarina of Indonesia mentega. Ai of Indonesia telur. Cukur of Indonesia gula. Ananas of Indonesia nanas. Nus of Indonesia kacang. Bratwurst of Indonesia minyak goreng. Geröstete Erdnuss of Indonesia kacang goreng. Jedes Jahr of Indonesia setiap tahun. Mögen of Indonesia suka. Gemahwerden of Indonesia buatan. Einkaufen of Indonesia berbelanja. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesischunterricht mit dem Titel Persiapan Hari Raya Lebaran oder auf Deutsch die Vorbereitungen für die islamischen Feiertage Lebaran. Das Gespräch ist zwischen Mary und Nita. Sie sind im Büro. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. In kommenden 9 Tagen werden wir die islamischen Feiertage Lebaran feiern. Auf Indonesisch. Dalam waktu 9 hari ke depan, kita akan merayakan Hari Raya Lebaran. Well, hier Vorbereitungen für Lebaran hast du gemacht auf Indonesisch. Persiapan apa saja yang sudah kamu lakukan untuk Lebaran? Heute möchte ich auf den Markt gehen auf Indonesisch. Hari ini saya mau ke pasar. Ich möchte die Zutaten kaufen, die Kuchen zu backen. Auf Indonesisch, saya mau membeli bahan-bahan untuk membuat kue. Esin, Käse, Mehl, Margarine, Eier, Zucker, Ananas, Nuss und Bratöl. Auf Indonesisch, seperti keju, tepung terigu, mentega, telur, gula, nanas, kacang, dan minyak goreng. Seperti keju, tepung terigu, mentega, telur, gula, nanas, kacang, dan minyak goreng. Welche Kuchen möchtest du backen? Auf Indonesisch, Kamu mau membuat kue apa? Ich möchte Käsekuchen und Ananaskuchen machen. Auf Indonesisch, Saya mau buat kue keju dan kue nanas. Außerdem möchte ich gerösteten Erdnuss machen. Auf Indonesisch, Selain itu, saya juga mau membuat kacang goreng. Backst du di Lebaran Kuchen immer allein? Auf Indonesisch. Apakah kamu selalu membuat kue Lebaran sendiri? Ja, jedes Jahr backe ich immer die Kuchen allein. Auf Indonesisch. Ja, setiap tahun saya selalu membuat kue lebaran sendiri. Ya, setiap tahun saya selalu membuat kue lebaran sendiri. mein Mann und meine Kinder essen gern meine selbst gebackte Kuchen. Auf Indonesisch. Suami dan anak-anak saya sangat suka kue buatan saya. Suami dan anak-anak saya sangat suka kue buatan saya. Wenn so oft geht's, ich möchte auch einkaufen. Auf Indonesisch, kalau begitu, mari kita berangkat. Saya juga mau berbelanja. Kalau begitu, mari kita berangkat. Saya juga mau berbelanja. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok. Sekarang pesona Indonesia Selasa.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die indonesische begabte Popsängerin Krisdayanti vor. Sie sang nicht nur Poplieder, sondern auch religiöse Lieder. Liebe Zuhörer, am Anfang hören Sie ein Lied von Krisdayanti mit dem Titel Doaku Harapanku oder Mein Gebet, meine Hoffnung. Guten Tag. Liebe Zuhörer, das Lied Doaku Harapanku erzählt über Menschenleben. Dieses Lied ist auch ein Filmsoundtrack in einem religiösen Fernsehfilm Doaku Harapanku. Christianity spielte dieser Fernsehfilm, der im Fastenmonat 1998 gespielt wurde. Die Karriere von Christianity begann, als sie beim Asia Bagus Festival im Jahre 1992 in Japan gewonnen hat. Sie vereinigte sich mit dem Musikunternehmen Warner Music und veröffentlichte im Jahre 1995 das erste Album mit dem Titel Terserah oder Wie du willst, mir ist es egal. Nachdem sie einen großen Erfolg mit dem Lied Menghitung Hari oder Tag Jalan hat, wurde Christianity bekannt. Ihre Gipfelkarriere wurde im Jahre 2001 in ihrem ersten Konzert mit dem Titel Konzert KD. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Christianity mit dem Titel Ya Rahman Ya Rahim. Viel Spaß beim Zuhören.
Betapa kau mengasihi kami dengan rahmatmu kau ciptakan semesta ini dengan rahmatmu kau terangkan di siang hari dengan rahmatmu kau berikan udara air di setiap waktu setiap penjuru.
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, the international sending from Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.